Wer hat dieses Jahr begeistert? Zum Beispiel durch spannende Ausstellungen oder besonderes Engagement in der Welt der Kunst. Und wer sind eigentlich diejenigen in der zweiten Reihe? Diejenigen, die die Kunst erst möglich machen. Wie jedes Jahr hat das Monopol-Magazin seine Top 100 der einflussreichsten Persönlichkeiten aus der Welt der Kunst gewählt. Warum diesmal auch eine Stadt mit dabei ist und worauf sich die Kunstszene hierzulande im kommenden Jahr einstellen muss, das alles hört ihr in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Aline Wruzina und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Hi!
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Diese Folge kommt am 31.12.2024 raus und damit machen wir in diesem Jahr mit unserem Jahresrückblick eine absolute Punktlandung. Bei mir ist das Monopol-Leitungsduo Elke Buhr und Sebastian Frenzel und ich freue mich wie immer ganz dolle, dass ihr da seid. Hi.
Hallo.
Hallo.
Sie ist radikal, lebendig und kompromisslos. So beschreibt ihr die Choreografin und Performance-Künstlerin Florentina Holzinger, die ihr in diesem Jahr auf den allerersten Platz eurer Top 100 gestellt habt. Im letzten Jahr, da war sie noch auf Platz 14. Was hat sich denn in der Zwischenzeit geändert, dass sie da so das Treppchen hochgegangen ist? Hat sie jetzt irgendeinen ganz bestimmten Zeitnerv oder Kunstnerv getroffen?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar hat sie ja in diesem Jahr ihre erste Oper gemacht. Sancta heißt die. Das war eine ganz, ganz, ganz tolle Aufführung. Ich habe das in Berlin gesehen und war total hingerissen. Und aber im Kontext dieser Aufführung der Sancta gab es einen großen Skandal, wo ihr alles Mögliche vorgeworfen wurde. Also das kam nicht nur von radikalen Christen, sondern auch von der Springerpresse. Also es gab so einen Backlash gegen sie, eigentlich damit an, dass es eine Meldung gab, dass Leuten in Stuttgart bei der Aufführung übel geworden wäre, weil dieses Stück hat halt ganz interessante Elemente. Also da wird ein kleines Stückchen Haut aus dem Körper einer Performerin herausgeschnitten. Das Ganze ist so inszeniert wie das Abendmahl Christi. Mhm. Dann wird dieses Stück Haut gebraten und dann wird es von einer anderen Performerin gegessen. Und das Ganze wird halt noch gefilmt und groß projiziert, sodass man es also auch, weil sonst würde man das ja kaum sehen. Also jedenfalls, Sebastian guckt schon ganz. Sebastian, können wir gleich hier raustragen, dabei habe ich es nur erzählt. Ich habe es gesehen, mir ist überhaupt nicht schlecht geworden, aber ich habe kurz weggeguckt. Naja, also jedenfalls im Kontext mit dieser Szene unter anderem gab es eben einige wenige Fälle von Übelkeit. Das wurde dann von einigen Medien aufgegriffen und wurde dann zu einem Riesenskandal aufgebauscht und das wurde dann Anlass zu so einem krassen Backlash, zu so einem antifeministischen Backlash, Morddrohungen, was weiß ich. Also man muss ja auch wissen bei Florentina Holzinger auf der Bühne, das ist ein ganz klar feministisches Statement. Da sind die Frauen die ganze Zeit nackt. Es geht um Sex zwischen Frauen, also lesbischen Sex. Es geht um so eine Selbstermächtigung. Es geht darum, so aus dem Schmerz heraus eigentlich zu so einer totalen Stärke zu finden, aus einer weiblichen Perspektive. Und das ist offensichtlich etwas, was gerade wirklich ganz, ganz starken Gegenwind hervorruft, von Backlash, von konservativen Kräften in der Gesellschaft. Und für uns war das Teil eines größeren Phänomens. Deswegen haben wir sie dann unter anderem auf Platz 1 geholt, auch weil sie einfach als Künstlerin so stark ist. Aber es gab ja gleichzeitig auch diesen Skandal mit Sophia Süßmilch, wo die CDU gesagt hat, sie soll, also wegen angeblicher Verherrlichung von Kannibalismus, soll irgendwie ihre Ausstellung gecancelt werden in Osnabrück und so weiter. Also es gab einfach so eine Diskursstimmung und so dass wir gesagt haben, okay, gerade deshalb kommt sie auf die Eins.
Mhm. Jetzt schauen wir mal auf den zweiten Platz. Der hat mich persönlich sehr überrascht, denn da ist kein Mensch, da ist auch nicht wie im letzten Jahr die KI, sondern eine Stadt und nicht irgendeine Stadt, sondern Paris. Ich muss sagen, ich verstehe es noch nicht so ganz, vielleicht, man muss es ja auch nicht verstehen, aber warum habt ihr Paris auf den zweiten Platz genommen? Ich meine, Paris ist sowas, wo meine Oma sagen würde, Paris kommt nie aus der Mode, aber warum jetzt boomt die Stadt mehr als sonst und wenn ja, warum?
Die boomt auf jeden Fall. Also Paris, das stimmt natürlich, was du gesagt hast, Aline, da fährt man immer gerne hin. Da sind die ganzen tollen kulturgeschichtlichen Einrichtungen, die wunderbare Architektur, das tolle Essen und so weiter. Aber Paris hatte einfach so ein bisschen den Draht in die Gegenwart verloren. Also die zeitgenössische Kunst, die spielte sich ja, wenn man es lange betrachtet, schon nach dem Zweiten Weltkrieg in New York vor allem ab. Und seit der Jahrtausendwende oder den 90ern in Europa, vielleicht eher in London und in Berlin vor allem dann auch. Und Paris war in vielerlei Hinsicht so ein bisschen konservativ und stehen geblieben. Für uns ehrlich gesagt auch sprachlich immer ein bisschen. Man hatte das Gefühl, wenn man mit einem Kurator oder einem Museumsdirektor dort auf Englisch anfängt, dann guckt er einen an und die Mundwinkel gehen nach unten wie so eine umgedrehte Zen-Bogen. Also das war immer so ein bisschen, dass man sich unbeholfen, kulturlos und nicht ganz willkommen fühlte. Bisschen überspitzt. In den vergangenen Jahren ist aber irre viel passiert. Also Paris ist ja die Stadt der Mode. Die Eigentümer der großen Modehäuser, Monsieur Arnault und Pinault, haben ihre Privatmuseen aufgemacht, haben damit die Mittel, dort unfassbar gute Einzelausstellungen oder Gruppenausstellungen zu machen. Die sind thematisch am Nerv der Zeit. Sie haben die Verbindung in die Modewelt und in den Glamour, der damit einhergeht. Beyoncé hat im Louvre performt und so weiter. Also die altehrwürdige Kulturhauptstadt Paris öffnet sich wieder. Und dann haben sie jetzt auch noch einen Abzweiger der wichtigsten Kunstmesse bekommen mit der Art Basel, die es vorher halt dort noch nicht gab. Infolge des Brexit hat sich der Kunsthandel von London auch ein bisschen nach Paris bewegt. Neue Galerien haben da Standorte aufgemacht. Und mit der Art Basel im Verbund mit den anderen Faktoren, die ich genannt habe, war das in diesem Oktober für alle, die da waren, glaube ich, so ein super Highlight. Oder, Elke?
Ja, ja, also diese Art Basel-Woche da im Oktober im frisch eröffneten Grand Palais, das war wirklich, wirklich richtig gut. Und also der Kunstmarkt dieses Jahr war ja nicht so stark, also eigentlich eher schwach. Aber da in Paris hatte man wirklich das Gefühl, da läuft es wieder, das macht auch richtig Spaß. Und drumherum, was dann in den Museen zu sehen war, also im Centre Pompidou, was nun leider demnächst renoviert wird, aber insgesamt auch in den öffentlichen Häusern, das war schon total beeindruckend.
Okay, also es ist nicht mehr so verstaubt, sondern ist wieder frisch, diese Stadt. Von Paris gehen wir mal nach Italien, nach Venedig. Die Hauptausstellung Foreigners Everywhere der diesjährigen Venedig Biennale wurde von dem Brasilianer Adriano Pedrosa kuratiert, den ihr auch in die Top 100 gewählt habt. Damit ist er der Erste aus dem globalen Süden, der den Blick umdrehen wollte und ja den Fokus mehr auf die KünstlerInnen aus dem globalen Süden legen wollte. Er kommt in eurer Top 100 vor, deswegen gehe ich mal davon aus, es hat geklappt, oder?
Ja und nein. Also nur weil jemand vorkommt, heißt es ja nicht, dass wir es alles super finden, sondern er war jemand, der in diesem Jahr Einfluss hatte, weil er eben die Venedig-Biennale, also das wichtigste Ereignis eigentlich der Kunstwelt in diesem Jahr, kuratiert hat. Aber wir waren ja jetzt eigentlich von der Hauptausstellung gar nicht so begeistert. Und im Nachhinein, also ich war dann auch noch mal ein zweites Mal da. Und je länger man so, also das ist ja auch immer so lustig, wie die Ausstellungen dann so nachglühen. Und gerade die Venedig, also die Hauptausstellung von Venedig, wirklich, da ist man, wenn man so dran zurückdenkt, denkt man so, oh, das war einfach lasch. Also das hat für uns nicht so gut funktioniert, weil was er ja gemacht hat, ist, dass er ganz, ganz viele Künstlerinnen und Künstler aus dem globalen Süden, auch aus dem 20. Jahrhundert, also aus der Kunstgeschichte, da gezeigt hat, aber eben immer nur mit einem Werk. Und das war dann halt so Petersburger Hängung-mäßig ganz viel in einem Raum. Und die waren dann halt einfach so zusammengehängt, so, das sind jetzt mal alle Porträts oder das sind alle abstrakten Werke. Und das wird dann so, also das wurde einfach relativ egal. Also das war dann, man konnte sich das irgendwie kaum merken. Ich habe irgendwie keinen dieser Künstler, ist mir jetzt wirklich nahe gekommen. Ich habe halt nur dieses eine Ding gesehen und dachte so, ja, okay, der ist jetzt aus dem globalen Süden. Das ist sozusagen das Hauptmerkmal, mit dem mir das hier präsentiert wird. Aber ich habe mir den Namen jetzt leider doch nicht gemerkt. Also es war einfach dann im Nachhinein wirklich nicht, fand ich, hat es für mich nicht so gut funktioniert, oder Sebastian?
Ja, es war wie der Versuch, die Kunstgeschichte gerechter zu machen, aber das halt mit einer einzigen Ausstellung. Also als wollte man diese jahrhundertelange Ungleichbehandlung mit einer Ausstellung aufwiegen. Und hinzu kam auch, was mich echt genervt hat, dass die Werke dann oft auch so ein bisschen traditionell wirkten. Und gerade wenn man jetzt so an indigene Kunstschaffende auch anschließen will, dann muss das ja nicht immer in so gewebten oder Stoffarbeiten oder Keramiken enden. Also das wirkte dadurch so stereotyp traditionell, rückwärtsgewandt. Dabei wäre es ja viel interessanter gewesen zu sagen, hey, Es gibt queere indigene Künstler, die aber nicht irgendwie so einem magischen Denken anhängen, sondern ihre queere Gegenwart feiern oder die Videokunst machen oder mit KI irgendwas machen. Stattdessen ging man dadurch so einen leicht angestaubten Parcours, konnte selten in irgendwas eintauchen und dann war es irre viel und gleichzeitig ein bisschen wenig.
Dann finde ich es aber trotzdem spannend. Elke, wenn ich jetzt seins auffasse, du fandest aufgrund der Masse, die da zusammengefercht wurde, ist etwas beliebig. Bei Sebastian kommt traditionell drin vor. Trotzdem habt ihr ihn dann aufgrund seines Einflusses in die Top 100 genommen oder warum genau?
Ja klar, also er ist der Kurator der Venedig-Biennale und natürlich haben sich alle in diesem Jahr darüber unterhalten. Also er hat da einen Vorschlag gemacht, alle haben es diskutiert, so wir jetzt auch gerade. Und natürlich ist es auch eine Form von Einfluss. Ich glaube nur, dass er in unserer nächsten Liste nicht mehr drin sein wird zum Beispiel, weil ich glaube, dass man es dann auch wieder vergessen wird.
Aber das Thema wird bleiben, ne? Das war jetzt so ein Auftakt und kommende Biennale-Kuratoren werden daran auch nicht vorbeigehen können. Also man wird jetzt immer... So wie es irgendwann mal neu war, dass man Frauen dort zeigt, wird man jetzt zumindest irgendwo im Hinterkopf, wird jede Kuratorin, jeder Kurator der Zukunft, wird diese Pedrosa-Biennale natürlich berücksichtigen müssen. Und insofern hat er da schon eine sehr verdiente historische Leistung auch abgeliefert.
Wo wir auf jeden Fall alle immer mal wieder hingucken werden, sind Rekordauktionen. Mitte November war es jetzt gerade erst für uns jetzt gerade erst wieder soweit im Sotheby's in New York. Da wurde das Werk Comedian von Maurizio Cattelan, Nummer 46, für satte 6,2 Millionen Dollar versteigert. Vielleicht hat das der eine oder die andere mitbekommen. Comedian ist nichts weiter als eine Banane, die mit Panzertape an eine Wand geklebt wurde, wo jetzt vielleicht die HörerInnen denken, das kann ich auch. Ja, was sagt das denn über den Kunstmarkt aus? Wie steht es um den?
Naja, generell, also das sagt über den Kunstmarkt aus, dass er sich, erholt. Also ich glaube, dass generell, man muss... Ja, also manche Leute haben Geld. Der Typ, der es gekauft hat, war ja so ein Krypto-Investor oder Krypto-Unternehmer. So ein junger Typ, der das, glaube ich, einfach als PR-Gag auch genommen hat und sich dann selber fotografiert, wie er die Banane isst und so weiter. Das ist ja alles völlig in Ordnung, weil ich meine, was macht den Wert eines Kunstwerkes aus? Das ist ja sowieso, auch selbst wenn es ein Werk ist, was sozusagen, wo sozusagen mehr Material dran ist als jetzt nur eine Banane, ist es ja ein ideeller Wert. Also es ist ja nie der Wert der Leinwand und der Farben, die da drauf ist oder was auch immer. Und das ist auch schon lange nicht mehr, geht es ja nicht darum, dass es irgendwie handwerklich toll gemacht ist oder so. Es ist ja jetzt wirklich schon über 100 Jahre her, dass Duchamp das Pissoir verkauft hat und dass das zur Ikone der modernen Kunst geworden ist. Und natürlich bezieht sich Cattelan dann mit seiner Banane auf das Klo. Ich meine, Cattelan hat ja auch schon goldenes Klo gemacht und so weiter. Also das steht in dieser Tradition. Und das funktioniert halt immer dann, wenn es eine große Aufmerksamkeit bekommt und wenn es von einer großen Kunstgemeinde als Kunst und als interessante und lustige und witzige und intelligente Kunst konsumiert wird. Und das war in diesem Fall der Fall. Und insofern ist es dann auch so teuer verkauft worden.
Ich finde es auf jeden Fall immer wieder spannend, wer bestimmt, dass etwas einen Kunstwert oder dann auch im finanziellen Sinne einen Wert hat. Welchen Einfluss könnte denn jetzt auch die Wiederwahl durch Donald Trump auf den Kunstmarkt haben? Seht ihr da irgendwas in Gefahr oder... Seht ihr das als Chance?
Also ich glaube, einige Händler haben sich schon gefreut so ein bisschen, weil angeblich das Geld wieder lockerer sitzt. Was Elke gerade ansprach mit dem Krypto-Investor, der diese Banane gekauft hat. Ich meine, Trump hat jetzt Elon Musk installiert, der ja nicht nur die Behörden zerschlagen soll, sondern im Endeffekt auch den Dollar als eine Währung für alle, die irgendwie noch so real gebunden ist an Goldreserven einigermaßen und an reale Werte. Und wenn in den USA künftig irgendwelche fiktiven Kryptowährungen gleichwertig mit dem Dollar behandelt werden, dann kann man ja genauso gut auch sein Geld in Kunst investieren, weil das ist genauso irgendwie eine symbolische Währung. Und ja, es gibt ja so Gerüchte, dass jetzt der Kunstmarkt dadurch wieder einen Aufschwung erfahren könnte. Alles in allem muss man sagen, das Jahr war jetzt nicht so toll für den Kunstmarkt. Also die realen Krisen, sage ich mal, Inflation, die Kriege auf der Welt und so weiter, die dämpfen den Kunstmarkt seit 2-3 Jahren. Und da war man in diesem Jahr so einigermaßen im Mittelfeld, aber es war kein tolles Jahr für den Kunstmarkt. Und die Banane von Catalan war auch so ein Stunt, der das irgendwie so ein bisschen übertüncht hat.
Ja, also die Herbstauktionen sind jetzt nicht so super gelaufen insgesamt und wie auch schon die Frühjahrsauktionen nicht. Also man muss ja auch immer unterscheiden, was ist eigentlich der Kunstmarkt? Also es gibt halt, wovon wir immer hören, sind halt die Auktionen und da sind so die oberen 5% oder so. Und das ist halt der Markt für die Superreichen und der war dieses Jahr, keine Ahnung, um Viertel oder so weniger als letztes Jahr. Und der, also die Superreichen, die haben sich natürlich gefreut, als Trump gewonnen hat und da wird das Geld bald wieder lockerer sitzen, weil die denken, das ist bei denen jetzt klar, die Reichen werden reicher. Es sind ja auch gleichzeitig die Aktienkurse gestiegen. Auf der anderen Seite gibt es auch jetzt so den mittelständischen Markt, was ja vor allen Dingen Deutschland ist. Also der deutsche Kunstmarkt ist ein mittelständischer Markt und der war auch verhalten dieses Jahr. Und da war es halt manche Leute, die halt irgendwie Künstler hatten, die gut in den Markt gepasst haben, die jetzt gerade interessant waren, sind trotzdem gut durchgekommen, andere nicht so gut. Und ich glaube, auf sowas hat jetzt Trump, also ich finde es auch, also manche Galeristen finden es, glaube ich, auch zu Recht richtig schmerzhaft. Also, dass man irgendwie denkt, okay, jetzt profitiert man von dieser weltpolitischen Katastrophe, eigentlich schon sehr unangenehm. Aber der Kunstmarkt ist ja auch, das weiß man ja auch, da ist einfach ein Markt, in dem so viel Geld drin ist und insofern auch sehr viel Unmoral und Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte.
Wir bleiben auf jeden Fall alle gespannt. Zum Schluss dieser Folge noch ein Blick zurück in die Hauptstadt zu euch quasi, nach Berlin. Ja, die Kürzungen im Bundeshaushalt 2025, die treffen in der Kunstszene vor allem freie Institutionen und KünstlerInnen. Im Berliner Senat wurden ebenfalls nochmal drastische Kürzungen beschlossen. Was bedeutet das jetzt für die Institutionen mit Blick auf das Jahr 2025, wenn so viel Geld fehlt?
Ja, man würde sich wünschen, dass sie alle Bananen verkaufen könnten hier in Berlin und dann wäre alles in Ordnung. Ja. Ja. Also das ist wirklich schon ein heftiger Kahlschlag. Es geht da um 12%, das sind 130 Millionen, die der Kulturetat im kommenden Jahr gekürzt wird. Und eines der Probleme ist unter anderem die Kurzfristigkeit dieser Maßnahmen. Also da werden auch dem Berliner Kultursenator Joe Cialo Vorwürfe gemacht, dass man halt nicht mittelfristig in Zusammenarbeit mit den Institutionen vielleicht überlegt hätte, wie können wir Einsparungen machen, weil infolge der Corona-Hilfen und so weiter ja tatsächlich gespart werden muss, sondern dass jetzt so Ende November, Anfang Dezember diese Kürzungen erst beschlossen werden und die Häuser erfahren, wie viel sie tatsächlich einsparen müssen. Und das Problem ist dabei zum Beispiel, dass die Institutionen ganz viele feste Kosten haben, also für Mieten, für Nebenkosten, Energie und so weiter, für ihre festangestellten Mitarbeiter. Das heißt, das ist so ein Teil ihrer Gelder, an dem die gar nicht sparen können. Und wo gespart wird, sind dann eben die Programme und die künstlerischen Formate. Und ganz konkret betrifft das aber auch so Förderprogramme für Diversität. Es gab in Berlin so ein Modellprojekt, Impact heißt es, mit der marginalisierte Gruppen gefördert werden sollten oder marginalisierte Künstler und mit der auch Stellen geschaffen wurden, damit die Institutionen mehr Sensibilität für Diskriminierung bekommen. Und das war so ein hochgelobtes Modellprojekt, was jetzt einfach abgeschafft wird. Und das sind inhaltlich halt dann auch Faktoren, wo man so ein bisschen denkt, das sind genau die Forderungen aus so einer rechtspopulistischen Ecke, dass man so denkt, ja, dieser Diversitätsquatsch und ist jetzt mal gut und da kann man mal streichen. Dabei werden gerade da halt Gelder gebraucht und deshalb ist es wirklich total bitter.
Ja, es gibt da kleinere Institutionen, wie zum Beispiel Savvy Contemporary oder der Schinkel Pavillon oder das ZKU, über die wir auch jeweils immer mal wieder berichtet haben, die tolle Ausstellungen machen. Denen wird einfach die Hälfte ihres Etats gestrichen. Das heißt, die können noch nicht mal mehr ihre Miete zahlen. Und da fragt man sich wirklich, was das soll. Und dann kommt der Kultursenator Joe Cialo und sagt dann, na ja, der wünscht sich dann mehr privates Engagement. Aber man muss mal sehen, also einer der größten Sponsoren in Berlin für Kultur ist zum Beispiel Volkswagen. Volkswagen sieht mir gerade nicht so aus, als würden die jetzt irgendwie alle notleidenden Berliner Kulturinstitutionen noch zusätzlich unterstützen. Die sehen eher so aus, als würden sie ihre Fördergelder streichen in den nächsten Jahren oder auch jetzt schon akut. Und es ist so unglaublich kurzsichtig. Also sie haben auch zum Beispiel die Hälfte der Atelierprogramme gestrichen. Das ist ja immer so eine große Debatte. Berlin ist deshalb Berlin und so spannend, weil hier so viele Künstlerinnen und Künstler leben. Die können hier aber nur leben, wenn sie sich die Mieten leisten können. Und wenn man keine günstigen Ateliers mehr hat, dann müssen die halt woanders hin. Und wenn man jetzt die Hälfte dieser Atelierprogramme wieder streicht, dann hat man da schon wieder ganz viel zerstört. Und das ist ja nachhaltig zerstört. Also wenn die weg sind, dann sind die weg. Und ich finde es so, ich war kürzlich auf so einer Veranstaltung, wo Robert Habeck und Claudia Roth über Kulturindustrie und die Wichtigkeit der Kultur für die Identität und was das für ein toller Wirtschaftsfaktor ist und so. Und ich dachte nur so, das kann nicht wahr sein. Also warum? Man labert immer, also die Politik erzählt immer, was die Kultur alles leisten muss und wie sie die Demokratie stützt und so weiter. Und dann wird sie aber wirklich so komplett in ihren basalsten Bedürfnissen ignoriert. Also ich finde das schon wirklich ein schwaches Bild. Und gleichzeitig, also man hätte ja auch, gleichzeitig wird dann halt in Berlin eine Autobahn gebaut, die die Berliner nicht wollen. Und wird irgendwie muss man nichts bezahlen für Anwohnerparken oder nur ganz wenig. Also es ist einfach total klar, was die Prioritäten sind. Und die Kultur ist es auf jeden Fall nicht. Und das finde ich schon sehr, sehr ärgerlich.
Ich hoffe, dass sich da wieder der Blick wandelt und ich hoffe, dass die ganzen Institutionen für Kultur und Kunst in Berlin damit klarkommen. Mit diesem ein bisschen traurigen Blick müssen wir dieses Gespräch zu Ende führen. Bei mir waren Elke Buhr und Sebastian Frenzel vom Monopol-Magazin. Ich danke euch, dass ihr da wart und ja, das war unsere letzte gemeinsame Folge, die wir jetzt zusammen gemacht haben. Nicht nur 2024, sondern ja, es ist ein längeres Goodbye, würde ich sagen.
Danke dir, Eileen.
Vielen Dank, liebe Eileen, für die schönen Gespräche und alles Gute und wir hören uns.
Vielen Dank euch. Auf jeden Fall. Das war's von und hier bei Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin in diesem Jahr, im Jahr 2024. Bevor ich mich jetzt aber gleich wirklich von euch verabschieden muss, hier noch ein Hörtipp in eigener Sache. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele von euch so um die Feiertage herum mit der Bahn unterwegs gewesen sind, um die Liebsten zu besuchen. Und um die Deutsche Bahn AG geht's auch in unserem neuen Podcast Teurer Fahren. Die Deutsche Bahn AG wurde vor 30 Jahren gegründet. Meine Kolleginnen Charlotte Thielmann und Johanna Voss gehen der Frage nach, warum es eigentlich so viele Störungen und Verspätungen gibt und warum Verkehrsminister Volker Wissing das Netz marode nennt. Hören wir mal rein.
Vor 30 Jahren mit der Gründung der Deutschen Bahn AG gab es ein großes Versprechen.
Wir wissen, dass wir nur mit einer unternehmerisch agierenden Bahn Zukunft gewinnen können.
Nur irgendwie sind wir dann hier gelandet.
Das ist da draußen eine Museumseisenbahn.
Wie konnte das passieren? Ich bin Charlotte Thielmann und mein Team und ich, wir gehen dieser Frage nach. In unserem neuen Podcast Teurer Fahren. Ab dem 12. Dezember, 6 Folgen, jeden Donnerstag.
Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr den Podcast abonniert und teilt und wenn ihr euren FreundInnen von diesem Podcast erzählt. Jetzt aber rutscht gut rein ins Jahr 2025 und wenn ihr diese Folge schon im neuen Jahr hört, dann frohes Neues an euch. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, wieder mit euch zusammen durch dieses Jahr zu gehen. Mein persönliches Highlight, wenn ich jetzt an das letzte Jahr denke, sind auf jeden Fall die Folgen gewesen, wo es um Kunst und Essen ging. Ich fand diese Verbindung einfach toll. Und auch die Folge, die finde ich auch sehr wichtig, wo es um das Thema Spielen im Museum geht. Wie sieht das Museum der Zukunft aus? Wie können wir mehr Menschen aus unserer Gesellschaft ins Museum bringen? Wie können wir mehr Menschen ansprechen? Und auch Kinder natürlich. Diese beiden Folgen, wie auch den gesamten Podcast Kunst und Leben, findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns dort folgt, verpasst ihr auch keine Folge mehr. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich ein letztes Mal bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat bedanken. Sie hatte nämlich, wie immer, die Redaktion für diese Folge. Und damit verabschiede ich mich auch noch bei euch. Dies ist nämlich nicht nur die letzte Folge für 2024, sondern auch persönlich meine letzte Folge hier bei Kunst und Leben. Aber keine Panik, der Podcast läuft natürlich weiter, wie bisher auch. Auch in 2 Wochen kommt die nächste Folge und danach geht's weiter. Ich bedanke mich noch einmal für die wunderschöne Zeit mit euch zusammen und ich hoffe, ihr habt ein sehr, sehr schönes, vor allem gesundes neues Jahr 2025. Ciao.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.